Er stand auf die Höhe seiner Macht und Ansehen. Der zentrale König im alttestamentlichen Israel. Welche Eigenschaft muss ein König in Israel haben? 3. Zuerst muss der Frau. Das verlangt merkwürdigerweise in Amerika, wird gefragt, 80% wollen ein frommer Präsident. Wenn man das hier in Deutschland fragen würde, ein frommer Bundeskanzler, das ist Pfarrer, ihr Vater war Pfarrer, das ist ungewöhnlich hier, aber er muss fromm sein. David war nicht nur fromm, er war begnadigt sein, er hat ein tiefer Beziehung zum Herrn sein ganzes Leben lang. Er hat berühmte Gedichte geschrieben, sein Psalmen. Manche von denen, wie Morgenabend, sind unter die größten Psalmen überhaupt in der Weltliteratur, aber sind wichtiger als das. Es sind tiefe Glaubenslieder. Zweitens, er muss gerecht sein. Also die Gerechtigkeit einer, hören Sie gut, ich weiß nicht, wir haben nicht probiert mit dem Mikrofon. Hören Sie gut, ich sage, ein Pfarrer muss... Ja, für ältere Leute vielleicht nicht so gut. Ja, ich weiß es nicht. Wo ist der Mikrofonmann hier? Wie? Ja. Aber dann die älteren Leute werden klagen, dass sie das, wenn ich leise spreche. Ich bleibe weit weg, wenn ich laut spreche. Ist das okay? Und wenn ich leise spreche, dann komme ich nah. Ja, ich spreche die wichtigste Sache, die ich spreche, sind ganz leise. Ja, und wenn ich sehr laut spreche, brauchen Sie nicht so gut zuhören. Die zweite wichtige Eigenschaft ist seine Gerechtigkeit. Der König in Israel muss unter das Gesetz stehen, wie das heute ist auch in Deutschland, aber das geht zurück auf dem Alten Testament. Denn das Gesetz, das 613 Gebote und Verbote im Alten Testament, in die 5 Bücher Moses, sind grundlegend. Er steht in Verantwortung für diese Gebote und er darf nicht über die Gebote stehen. Na, David, wir werden sehen, im Allgemeinen war sehr tief unter dem Gesetz, unter dem Herrn. Es gibt eine große Ausnahme, wir kommen dazu. Das Dritte, und das hört man nicht gerne in Deutschland, und es gibt sogar Leute, fromme Leute, die nicht mehr wissen über Gottes Verheißung an Israel, als ein Volk und als ein Land, und wollen das nicht mehr hören, weil sie sagen, das sind weltliche Dinge. Jede Stadt ist ein weltliche Dinge, das ist selbstverständlich, aber die ist ein weltliche Dinge mit einer großen Verheißung. Ein großer König in Israel muss ein Krieger sein. Gibt keine Ausnahme. Wir sind gedroht heute von Iran. Der Präsident von Iran wird Israel erlöschen. Er hat das mehrmals gesagt und er baut Atombomben dazu. Die ganze islamische Welt will Israel erlöschen. Weil Israel ist ein ungeheuer Dornenaugen für denen, denn ihre Götze ist ein Götze der Macht. Und sie verliert jeden Krieg gegen Israel. David hat eine Charisma, das macht, wie kein anderer. Als der Inbegriff einer Heide, Goliath, der über 2 Meter groß war, Riesen mit großer, Kampfmittel und seinen Kopf bedeckt und alles mit, und der ruft zu Zweikampf, Saul, der erste König, der verworfen war, weigert sich, mit ihm zu kämpfen. Saul ist viel stärker als David. Und David sagt, ich kämpfe gegen ihn. Er beleidigt Gott und er beleidigt Gottes Volk. Er nimmt 5 Steine, eine nicht sehr bekannte Zeichenhandlung. Das bedeutet, mit einer Hand werde ich mit dieser Heide fertig. Und Gott zielt für ihn und er tötet diese Goliath. Eine Frage, die ich immer gehabt habe, war, warum hat Gott eigentlich David gewählt? Denn es gibt einen viel besseren Mann in Israel und der sollte der König sein. Und der heißt Jonathan und der ist der älteste Sohn von Saul. Und sie haben alle gelernt, dass der älteste Sohn soll erben in Israel. Was sie vielleicht nicht gelernt hat, ist, dass der älteste Sohn ist fast nie die zentrale Gestalt in Israel, gegen das Gesetz. Die sind alle die jüngere oder der jüngste Sohn, sogar bei Josef, der Sohn der späten Geburt. Gott steht über das Gesetz. Das Gesetz ist nicht bindend in alttestamentliche Israel. Jonathan ist vorbildlich. Ich habe Vorträge über Jonathan gehalten, auch in einem Buch über ihn geschrieben. Jonathan ist ein guter Krieger. Er ist ein verlässlicher Freund. Er ist fähig, gegen den Strom zu kämpfen. Da gibt es wenige, die so sind. Gegen sein Vaters Befehl, gegen David. Er steht zu David. Er weiß, dass David erwählt. Er ist bereit, dass David König sein sollte. Er weiß, dass Gott mit David ist. Er hat alles. Aber Gott ist mit David, mit einem Ehebrecher und Mörder. Da stellen wir fromme Leute an, ich halte mich nicht so besonders fromm, aber wie wir fromm nennen, warum tut Gott das? Weil Gott das tut. Gott hat merkwürdige Leute gewählt, zum Beispiel der Ehebrecher und Trinker Schindler hat mehr für mein Volk, für die Juden getan im Dritten Reich, als alle die frommen Leute zusammen. Gottes Wege sind sehr merkwürdige Wege. Warum hat er David gewählt? Meine Frau sagt, David, du darfst nie sagen, warum Gott etwas tut. Meine Frau ist klug. Nur Gott weiß, warum er das tut. Aber ich habe meine Vermutung. Weil David eine besondere Charisma. Eine besondere Charisma des Glaubens in seinen Psalmen und ein besondere Charisma des Kampfes. Jonathan ist eine sehr feine Person. Er ist ethisch, moralisch viel besser als David. Er ist ein besserer Mensch. Aber David ist was Besonderes. Gibt ein Jonathan unter uns? Das ist der Name, den ich bevorzuge. Ich heiße leider David, ja? Dieser David, der auf die Höhe seiner Macht und Ansehen steht, der Feinde Nord, Süd, Ost und West geschlagen hat und gesichert, Israel ist ständig seine ganze Zeit immer bedroht, vernichtet zu werden. Immer bedroht. Und dieser David ist zur Strecke gemacht durch eine schöne Frau. Und zwar nicht nur eine schöne Frau, aber eine strohköpfige Frau, eine absolut dumme Frau. Die heißt Bathsheba. Bathsheba, wissen Sie, die Frauen wissen, was sie wollen. Ich sage zu den jungen Männern hier das, denn ich habe zwei ältere Schwestern, die lange über mich geherrscht haben. Ich weiß, wie die Frauen sind, ja. Die Bathsheba weiß sehr genau, was sie will. Sie will David. Und man hört immer, David ist allein schuldig. Bathsheba ist zutiefst mitschuldig. Es braucht zwei. Diese wunderschöne und strohdumme Frau wartet Nacht auf ein flaches Dach für die Augen der König. Als ob sie nicht wüsste, was sie wollen, ja. David guckt sie an. David, der unter das Gesetz steht, Ehebrecher, nimmt sie zu sich, begeht Ehebruch, und sie ist natürlich sehr willig, steht kein Wort, dass sie nicht willig war, sie ist, deswegen ist sie da. Und nicht nur das, er fragt nach ihrem Mann, und dieser Mann Uriah ist zwar kein Hebräer, aber er muss zu den Fremden, genauso wie zu einem Hebräer, weil ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Na, das gilt vielleicht nicht im heutigen Israel, wo neulich 70% der Palästinenser haben Terroranschläge gegen Israel. Man redet hier gegen die Schutzzaune. Seit wir die Schutzzaune haben, gibt es keine Terroranschläge. Sollen wir das weglassen und dann Terror uns umbringen? Jeder Volk hat das Recht, sich zu verteidigen. Aber die schlimmste Geschichte in das ganze Alte Testament ist, wie David Katz und Maus spielt mit Uriah. Uriah ist ein treuer Knecht David, ein guter Soldat. Und er spielt Katz und Maus mit ihm, weil er will ihn umbringen. Schrecklich, sadistisch. Wissen Sie, solche Erzählungen, solche Wahrheiten sind Beweise, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wenn die Bibel Menschenwort wäre, diese Geschichte wäre weg. David, der große David, als Sadist, als Ehebrecher und Mörder, oder die Jünger. Das erste Mal, dass ich predigte, die Passionsgeschehen, das war nach Matthäus, habe ich gleich zwei Linien gesehen. Die Linie der Jünger, die nur das Schlechteste tun und immer das Übelste, mit einer Ausnahme, als Petrus bitterlich weinte. Und Jesus, der geht der richtige, gerade Wege für uns, als wir total versagen gegen ihn. Und für die Katholiken, Petrus, was sagt man mit Petrus? Der haut ab vom Kreuz. Ja, haut ab wie ein feiger Hund. Und die können nicht die Wache halten. Und die schlafen ein dreimal. Die Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist die Bibel zeugt gegen Juden wie gegen Christen. Die zeugt gegen uns. Gott sich der Feinde durch die ganze Alte Testament gegen sein eigenes Volk, dieses Volk zu züchtigen. Und sicher sich der Feinde in fanatischer Islam gegen die europäischen Christen, Nachchristen, um uns zu züchtigen, dass wir uns endlich zurück zu unser Gott bekennen. Eine faule Gesellschaft sind wir heute. Ich will nicht mit Leibniz schimpfen darüber, aber eine faule und dekadente Gesellschaft. Die geschlechtliche Sinn heute in Deutschland ist weniger als unter den Heiden. Es ist Dreck. Und was tut David? Er sagt zu seinem Hauptmann, schaut, dass Uriah stirbt. Ich will Bad selber. Und er ist schuldig an der Tod Uriah, er ist Ehebrecher und Mörder. Und deswegen haben wir der Sohn David, Jesus, und Jesus legt diese zwei Gebote in der Bergpredigt aus. Nicht die wichtigste Gebot, der erste Gebot, sondern diese Gebot, weil er der Sohn David. Und dann lebt er ohne Hass und ohne Begier im Geist und erfüllt das und stirbt als der Sohn Davids. David ist in einer schrecklichen Lage. Als ein Prophet, Nathan, kommt zu ihnen und erzählt ihnen eine Geschichte. Vielleicht kennt ihr nicht diese Geschichte. Die Geschichte ist, Nathan kommt und sagt, David, es gibt einen reichen Mann im Reich und er hat sehr viel Besitz, das bedeutet damals Tiere, sehr viel Besitz und gab einen armen Mann und er hat nur ein Schäfchen. Und der reiche Mann kriegt Besuch und er opfert dieses Schäfchen. David ist entsetzt. Denn er bleibt immer noch der gerechte König, trotz erbrochen worden. Er zerreißt sein Kleid als Zeichen der Entsetzung und sagt, er muss sterben. Und mehrfach, ich glaube, vierfach das ersetzen. Nathan guckt ihn an und sagt, David, du bist dieser Mann. David muss sterben aus drei Gründen. Er ist Ehebrecher, er ist Mörder und er hat sein eigenes Todesurteil als gerechter König gesprochen. Es gibt keinen Weg für David. Man hört heute, ist gelegentlich oder öfters gesagt, ja David tut Buße, er ist vergeben, das ist so ein Unsinn. Ich bin in Davids Zeit nicht ich. Ich bin der Sohn, mein Vater, der Enkel, mein Großvater bis ins vierte Glied und mein eigenes Ich geht weiter bis ins vierte Glied. Das geht bis zu Ezekiel 18, wenn es steht, ich werde selbst allein verantwortlich, zentral für Luther. Davids ganze Schuld wird ausgetragen gegen seine Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Glied. David lebt. Und was bedeutet das zu leben, wenn er das Schrecklichste von seinen Kindern erlebt? Ich habe zwei Lieblingsonkel, beide waren nicht gläubig, aber sehr ethisch, sehr moralische Menschen. Und ich habe gewundert, warum es so gute Menschen gibt, die nicht gläubig waren, weil sie müssen sich selber rechtfertigen, weil sie keine Glaube gehabt haben. Und der eine Onkel Julius, der war sehr nett. Hat einen guten jüdischen Humor, hat eine schreckliche Frau, meine Tante Gertrud. Sie hatte, die Frauen in diesem Alter sind manchmal so, ich kann, meine Frau ist woanders am Moment, meine Frau ist nicht so, aber Julius, du musst das tun. Und er hat das mit gutem Humor genommen, er hat drei Söhne, alle starben für ihn. Schrecklich. Er ist da, aber die Kinder sind alle tot. Und als seine Frau, den er sehr liebte, niemand kann erklären, wann man so einen Weibsbild wie Gertrud geliebt hat, das, aber er liebt sie, er warf eine Blume im Grab, meine Eltern waren da, sagt, bitte sein Gertrud, er aß nicht, trank nicht und starb zwei Wochen später. Das ist Davids Weg. Was erlebte David? David erlebte, dass der älteste Sohn, wie gesagt, der älteste Sohn fast die fast nie wichtig ist im Alten Testament, gegen das Gesetz. Amnon wie der Vater, wie der Sohn. Amnon schaut auf seine Halbschwester Tamar. Man sagt, er hat Gier auf sie und er vergewaltigt sie. Sie ist ein gutes jüdisches Mädchen. Sie sagt, sowas tut man nicht, das ist Inzest. Absalom, der Begabste, ich habe über Absalom und Salomo viel geschrieben, der ist der begabteste Sohn der Absalom, sehr begabt, der noch mehr als Salomo. Absalom, der Vollbruder von Amnon, von Tamar, bei einem Familientrip bringt Amnon um. natürlich den, mit wem Bathsäbe schwanger ist, wenn David stirbt. Der älteste Sohn stirbt, der nächste Sohn ist geistig beschränkt, der kann nicht in Israel regieren und wir kommen zu Absalom. Und was passiert mit diesem Absalom? Absalom ist ungeheuerlich begabt. Er weiß, wie man die Menschen gewinnt. Er spricht Recht für die Männer in Tor, das ist die Weg zu der Stadt, wie bei den Richtern. Tor, das ist, wo Gerechtigkeit gesprochen wird und der Weg der Macht. Und mit den jungen Damen ist er sehr im Kurs, denn wie die amerikanische Politiker nimmt er die Kinder, die Säuglinge, er umarmt die und er gewinnt die alle. Und dieser Absalom hat zwei Schwächen. Eine habe ich ihn stark gemacht, das ist Ungeduld. Und die andere ist Eitelkeit, das haben wir alle. Er hat wunderschöne lange Haare. Ich merke, das ist noch nicht da. Der hat schöne lange Haare. Aber er kann noch wachsen. Er hat noch längere Haare, weil er bleibt hängen bei einem Baum sogar. Das werde bei Ihnen nicht der Fall sein. Ja? Bleibt hängen bei einem Baum, macht den Maultier weg von ihm geht. Dieser Absalom ist eitel wegen seiner schönen Haare. Und der ist ungeduldig. Und Jachin ist die ungeduldigste Mensch auf Erde. Fragen Sie meinen Verlag. Deswegen habe ich so viel veröffentlicht. Immer Druck, immer mehr Bücher, immer in Druck, ja? Und dann hat er genug. David stirbt nicht. Und er will herrschen. Und er ist ein sehr begabter Mann. Und er macht sich selber zu König gegen seinen Vater. In der Stadt, der entscheidende Stadt zwischen Israel und die Palästinenser, erbrochen. Der Stadt der Erzväter, der Stadt von, wo Kaleb da regiert. 7 Jahre ist David in Hebron, der zweitheiligste Stadt. Er macht sich zu König gegen seinen eigenen Vater. Und er ruft den klügsten Mann im Reich. Aschetopfel, einen Namen, den nie in Israel mehr gibt. In nur in ein Dachelbuch habe ich einen klugen Dachel namens Aschetopfel. Aschetopfel sagt, einer muss sterben für dein Volk. Du musst David umbringen, sonst hast du keine Ruhe. Aschetopfel, wer sagt, einer muss sterben für dein Volk? Wo steht das? Bei Jesus. Einer muss sterben, der Sohn David. Einer muss sterben für den, die rufen prophetisch. Hier für die Sünde der Volk. Aber David ist kluger als Absalom. Mein Vater war kluger als ich. Ich war nicht in Abstand, in Aufruhr gegen ihn, aber ich habe viel Problem für meinen Vater geschaffen, aber viele. Mein Vater war ein kluger Mann als ich, das weiß ich, ein ungeheuer kluger Mann. David war auch kluger als Absalom und er benutzt die alte Methode der Spion. Ah, wir sind begabt in das Mossad, die beste Spionen der Welt, die jüdische Zeus, werden wir nicht überleben. Und er schickte Hushai. Oh, Absalom, so ein schöner Mann, so ein kluger Mann. Warum musst du Blut auf deine Hände, wenn du deinen Vater umbringst? Lass der alte, Knabe weg. Das Volk steht zu dir. Und der eingebildete, eitle Absalom glaubte Hushai. Aschetopfel hängt sich auch auf den Baum, er weiß, was passieren wird, er ist klug genug, um das zu wissen. David geht, betet über Jerusalem. Wer hat gebetet über Jerusalem? Jesus, die ganze Jesus-Geschichte hat mit David zu tun. Wisst ihr das nicht? Ich habe mehrere Bücher darüber geschrieben. Betet über Jerusalem und geht in die Wüste. Warum geht er in die Wüste? Weil er 2 bis 3 Mal verfolgt war von Saul in dieser Wüste. Er kennt jede Loch in dieser Wüste. Und die Ortkenntnis ist zentral in dieser Zeit. Und David gibt einen Befehl. Absalom darf nicht umgebracht. Er steht entzweit. Der Vater ihn liebte Absalom. Er weiß, das ist der richtige König. Und er sagte, nichts darf ihm passieren. Und der König in ihm weiß, er muss sterben. Er ist total entzweit. Wie wir alle in uns, der verlorene Mensch in uns und der gerettete in Christus, eine Thema durch die ganze Bibel. Er ist hier entzweit. Und sein Hauptmann weiß, dass Absalom muss sterben und er schaut als ein Moor, der keine Ahnung von das alles hat, bringt Absalom um. Und so geht die Geschichte weiter durch die ganze Geschehen bis zu Salomo, die auch eine zwielichtige Gestalt, der ein Friedenskönig ist, der ein sehr weiser König ist, der sein reich entzweit, weil er Fremdkulte, Kulte und Frauen im Land gebracht hat, die die Männer verführt hat von der wahren Glaube. Und diese Geschichte, die berühmte Geschichte über Salomo, war nie richtig gedeutet, aber ich werde das tun. Ich meine die Tiefe. Zwei Huren kommen zu Salomo und sagen, das ist mein Kind. Und die berühmte Seele kennt, Salomo sagt, entzwei das Kind und dann jeder kriegt die Hälfte. Und der richtige Mutter sagt, nein, gib es zu den anderen. Was ihr nicht versteht ist, ist die Tiefbedeutung dieser Geschichte. Salomo, es ist eine prophetische Aussage gegen Salomo selber. Er hat Hurendienst gemacht in Israel, er hat 1000 Frauen. Ich sage, eins ist genug und manchmal mehr als genug. Ja? Er hat 1000 Frauen gehabt und sein Reich wird entzweit sein durch sein Tod. Nach sein Tod ist der Reich Israel entzweit. Das ist die tiefste Deutung dieser Text. Auf jeden Fall, David in seiner großen Not betete die berühmteste Buß-Psalm, die wir haben, Psalm 51. Dieser Buß-Psalm muss zweifach gelesen, nicht soll, sondern muss, in Bezug zu David und in Bezug zu der Sohn David. Denn David suchte eine Antwort auf Ehebrech und Mord, beide sind im Alten Testament dort tot, und er hat sein eigenes Todesurteil ausgesprochen. Er sucht eine Antwort und er findet keine. Er geht durch die drei zentrale Gesetzgebung in Israel. Alle diese Gesetzgebung hat Jesus erfüllt oder mindestens ausgelegt und dann erfüllt. Die ethischen Gesetze, die 613 Gebote, hat er in der Bergpredigt ausgelegt und verlangte, der Bergprediger sei ein Schatz, ständig falsch verstanden, du musst vollkommen wie Gott sein. Das Gesetz Mose gilt als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Er verlangt Vollkommenheit. Das ist der Bergrede. Gott verlangt Vollkommenheit. Das ist Jesu eigenes Programm. Es ist vollbracht. David ist Ehebrechen, Mörder. Er kann das nicht in Anspruch für sich nehmen. Das Opfergesetz, Tieropfer anstelle von Menschenopfer, setzen immer voraus eine Anerkennung Gottes Herrschaft über alles, was lebt und regt. David ist ein Mörder, hat ein Mensch umgebracht sein. Er kann dieses Gesetz nicht für sich in Anspruch nehmen. Wo es steht deutlich geschrieben im Neuen Testament, dass Jesu Opfer anstelle aller Tiere Opfer, deswegen ist der Tempel zerstört. Das ist kein Opfer mehr, kein Tieropfer, auch nicht von Israel, die immer noch erwählt ist. Und die letzte von den drei ist die wichtigste und es sind die Christen am allerwenigsten bekannt. Und das ist dieses, die Reinheitsgesetz. Das ist doch ein Bild. Die Bibel redet doch Bilder, das ist fließendes Wasser. Fließendes Wasser durch die ganze Bibel bedeutet immer, von Sintflut bis tief im Neuen Testament, Tod, Leben und Reinheit. Tod, Leben unter Wasser, Tod, wie beim Taufer, Leben, Wasser ist Leben und Reinheit. Fließendes Wasser ist Reinheit. Die wichtigste Zeichenhandlung in der ganzen Bibel ist mit Christen kaum verstanden. Als Jesus gekreuzigt ist, kommt Blut und Wasser aus seinem Körper. Das ist nicht die zwei Sakramente, oder man kann es auch so, aber das ist total oberflächlich. Blut anstelle aller Tiereopfer, Wasser. In sein Kreuzestod ist die Wegweisung zum ewigen Leben, denn er ist die Vollkommenheit Gottes und damit nicht kultische Reinheit, sondern absolute Reinheit, Vollkommenheit. Wer hat das gewusst, ohne für mich das zu wissen? Die wichtigste Zeichenhandlung in die ganze Bibel. Als Jesus gekreuzigt, kam Blut und Wasser aus seinem Körper. Die evangelische Kirche hat gesagt, immer zu den Katholiken, ja, das sind die zwei Sakramente. Kann man das sagen, aber das ist oberflächlich. Blut bedeutet, sein Opfer ist anstelle aller Tiere Opfer. Und Wasser bedeutet, in sein Kreuzestod ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist nicht die kultische Reinheit, sondern die absolute Reinheit Gottes. Diese Psalm 51 werden wir behandeln in Bezug zu Davids verzweifelte Antwort, obwohl keine Antwort gibt auf einen Ehebrecher, einen Mörder ein gerechter König, der sein eigenes Todesurteil gesprochen hat. Und wir werden das sehen, dass Jesus alle diese Gebote, diese Gesetze erfüllt hat. Er ist rein, er ist vollkommen. Sein Blut ist anstelle von allen Tiere Opfer. Er ist die Erfüller, die ethische Gesetz, die Reinheitsgesetz und das Opfergesetz. Und deswegen kann ein Ehebrecher und Mörder heute freigesprochen werden, wenn diese Person sich bekehrt zu Christus, hört auf mit dieser Ehebrechen und fängt an Leben aus Buße. Aber ich sage es euch, es wird nicht leicht sein. Und ich komme dazu. Menschen, die das gemacht haben, man sagt, das ist ein Leichtigkeit, Ehebruch heute. Das weiß man nicht. Ein Ehebrecher hat zu mir gesagt, der Christ war, hat gesagt, wissen Sie, es war nicht schön. Und ich bin besudelt mein Leben lang. Und er hat sich bekehrt und er lebt mit Jesus. Und Abtreibung als Mord. Wissen Sie, wie viele Frauen schauen ein Kind, ein kleines Kind, die abgetrieben haben, und plötzlich weit hängen an, Weinkrämpfe zu haben, weil sie sehen, das Kind, das sie nicht selber zum Leben. Meine Frau arbeitet mit solchen Frauen. Es gibt eine Gruppe, die heißt Rachel, die mit solchen Frauen zu tun. Es gibt sehr, sehr viel. So einfach ist das nicht, dass man sagt, bitte um Vergeben und so, das ist billige Gnade. So ist Gott nicht. Billige Gnade gibt nicht. Es gibt eine tiefe Gnade und das kommt auf eine lebenslange Buße. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Für David, er sucht ein gnädiger Gott. Er kann keins finden. Denn diese Schuld wird auf sein Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Glied. Er wird leben. Aha, ein übler König wird auch vergeben und sein ganzes Haus wird ausgerüstet sein. Die Identität, und das wird morgen mein Thema, das ist das zentrale Thema, die Identitätsproblem. Meine Identität in David seit vor Hesekiel 18. Ich bin nicht ich, sondern mein Vater, Sohn, mein Großvater und so weiter. Das ist nicht mehr gültig nach Hesekiel 18. In meiner Gemeinde gab eine Aussiedlerhaus außerhalb der Gemeinde und es kocht darum. Und an die gleiche Stelle, in zwei Generationen, ist jemand von dem gleichen Haus umgestorben in sein Motorrad. Und die Mutter kam zu mir. Und die Jüngeren sagten, es ist ein Flug auf unser Haus. Ich habe gesagt, nein, das ist super. Es gibt keinen Flug auf ein Haus. Die Schuld trägt nur die, die schuldig sind. Kann man aber nicht leichtsinnig als Deutsche sagen, ja, die erste Generation hat die Schuld. Wir haben eine tiefe Verantwortung für Israel. Das ist klar. Und viele wollen das nicht mehr sehen. Aber nicht Schuld. Diese Generation hat keine Schuld an die Konzentrationslager, aber Verantwortung. Auch als Christen Verantwortung. Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. In Jesus ist die Schuld getilgt. Wenn wir Buße tun, unser Glaube, unser evangelischer Glaube ist nicht auf Werten gegründet, sondern auf eine Sache, und das ist Buße. Buße bedeutet nicht so, wie manche das sehen. Buße bedeutet Freude. Franz von Assisi, einer der großen Christen, hat gesagt, ich predige nur Buße, deswegen bin ich freudevoll. Ich erkenne meine Schuld, ich bekenne meine Schuld und ich übergebe das zu Jesus. Und was erlebe ich in meiner pietistischen Gemeinde? Halte ich wie immer leidenschaftlich mein Predigen. Die erste Woche, eine junge Dame kommt zu mir und sagt, Herr Pfarrer, das war gepredigt. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Was für mich? Das war meine Schwiegermutter. Sie muss das hören, ja? So ist das, man hört von anderen. Und ich bin als Jude erzogen. In vielen Hinsichten leben die Juden näher zu Jesus als die meisten Christen. Meine Mutter, die 100 Jahre alt ist, hat gesagt immer zu mir, David, wenn du Probleme hast, such die bei dir selber, nicht bei anderen. Such die Schuld bei dir selber. Und ich bin als Jude so erzogen und die Juden sind so erzogen. Und wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde. Die Reinheit, er kann keine Reinheit kriegen als Ehebrecher und Mörder. Es gibt keine Gesetzgebung, die ihn helfen kann als Ehebrecher und Mörder. Kein Opfer, die ihn helfen kann. Kein Gebet, die ihn helfen kann. Denn ich erkenne meine Sünde, mein Missetat, meine Sünde ist immer vor mir. Dieser Vortrag habe ich bestimmt 200, 300 Mal gehalten, Land auf und ab. Und ich denke immer an die schlimmsten Dinge, was ich getan habe. Denn wie alt bist du? Wie alt bist du?
33.
Hm? 33. Ah, 19 ist etwas dazu. Und wie alt bist du? Ja, ich war 18 und ich sage nicht, was es war und niemand würde wissen. Nicht, was Sie vermuten, nur Gott und meine Frau kennt das. Und immer wenn ich diesen Vortrag halte, denke ich an diesen Moment. Die schlimmsten Dinge, die ich je im Leben getan habe. Warum? Dass ich einen Fall im Fleisch habe, wie Paulus. Ich bin kein Paulus, aber ich spreche Land auf und ab. Ich erreiche tausende Leute durch Vorträge. Ich brauche das. Dass ich mich nicht überhebe, dass ich nicht denke, ich bin besonders. Ich weiß, ich bin Dreck. Wie Luther, das lieblingste Wort über sich. Ich bin nur Dreck. Ich kann nicht vor Gott stehen. Und das steht immer, wenn ich das so, diese Psalm auslege. Schau mich nicht an, schauen Sie sich selber. Das ist Heuchelei, mich anzuschauen. Denken Sie an sich selber. Das Schlimmste, was Sie getan oder nicht getan. Oder nicht getan. Wenn ihr müsst was tun. Denn ich erkenne meine Missetat, meine Sünde ist immer vor mir. Diese Sünde ist längst vergeben. Trotzdem, ich bin bewusst, ich brauche diese Kenntnis. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du recht behaltest in deinen Worten. Sie kam zu mir mit 15. Hier ist ein 15-Jähriger. Sie kam durch meinen Konfrontationsunterricht. Ich nenne das nicht Konfirmandenunterricht, sondern Konfrontationsunterricht. Und sie kam zu mir und sagt, Herr Pfarrer, ich habe gesündigt. Ich habe gesagt, raus damit. Sie sagt, ich habe gestohlen 50 Mark, das geht weit zurück, 50 Mark wert von jemandem in die Gemeinde hier. Ich habe gesagt, gegen wen hast du Schuld? Sie kam zum Glauben durch Konfirmandenunterricht und sie war mit mehreren. Und sie hat dies hat sie genagt. Ich habe gesagt, gegen die Geschäftsmann. Ich habe gesagt, das ist deine allergeringste Schuld, was du hast gegen die Geschäftsmann. Sicher hast du. Geh tiefer. Sie sagt eigentlich gegen mich selber, weil ich habe ein schlechtes Gewissen. Das ist viel schlimmer als 50 D-Mark zu verlieren. Ich habe gesagt, geh noch tiefer. Und dann sagt er, ja, gegen Gottes Gebot. Gottes Gebote sind für die Juden, die viel besser verstehen als die Christen, ein Mauer. David nimmt Bezug auf Mauer. Ein Schutz gegen uns selbst. Der natürliche Mensch will Ehe brechen. Er will stehlen. Er will böse gegen den Nächsten reden. Und. Und das ist ein Schutz gegen uns selbst. Gegen den natürlichen Mensch, das ist ein Lieblingswort von Luther. Der natürliche Mensch, der will das Böse tun. Und diese Mauer schützt uns dagegen. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du recht behaltest in deinen Worten und rein stehst, wenn du richtest. Ich habe einen frommen Pfarrer und einen sehr guten Pfarrer, der hat zu mir gesagt, für nicht lange her, hat gesagt, das ist eine Zumutung für die Gemeinde, er meint im positiven Sinn, über Buße zu reden. Ich habe gesagt, eine Zumutung, das ist, was ich immer predige, nicht Buße. Wer predigt Buße und Gericht? Sie haben einen gläubigen Vater, er bestimmt predigt das, denn wir wissen, dass Gericht und Gnade sind nicht zu trennen. Wer predigt, oh liebe Jesu, der süß und lieb, und der vergibt alles, das hat mit Gott nichts zu tun. Wissen Sie, mein Volk, die Juden, haben eine große Sünde und Fehler gemacht, Jesus abzunehmen. Was kein Christ weiß, ist der Grund, warum. Der tiefste Grund. Und dieser tiefe Grund ist sehr tiefsinnig. Die Juden haben gewusst, wenn ein Mensch auf Gott angebetet, mit der Zeit wird er nicht mehr heilig. Er wird nur ein Mensch. Und das ist die liberale Theologie seit dem 18. Jahrhundert. Der Kumpelgott, der liebe Jesulein, der alles vergibt. Ich sage nicht, sie haben Recht, sie haben Unrecht. Aber sie haben Recht in ihrem Unrecht. Die tiefsinnige Grund, die Heiligkeit Gottes ist braucht. Mein erstes Buch von Vorträgen heißt, die Heiligkeit Gottes in Jesus Christus. Er spricht Verdammnis über zwei Orten und über die Orten, wo er ständig war. Jesus ist ein ernstzunehmender Gott. Lesen Sie ein bisschen in Offenbarung. Der süße, nette Gott, man kann machen, was man will, und er vergibt, das ist nicht Gott. Das ist die menschliche Wünsche von Gott. Wenn er richtet, er wird richten, er wird hart richten. Und glaubst du wirklich, dass sie hier in Deutschland, wo Ehebrechen an der Tag ist, wo Abtreibung an der Tag ist, aber, dass er süß und nett hier kommen wird, wenn er kommt, der wird hart kommen. Und nicht nur hier. Wünsche nicht der Tag Gottes, steht in Amos und auch die ganze Prophetie. Wünsche nicht dieser Tag. Es ist ein Tag des Gerichts. Es ist auch ein Tag der Gnade für denen, die an ihn glauben. Wir werden vorher entrückt, 1. Thessaloniker 4. Und ein Tag der Gnade für die endzeitliche Israel, die bedrängt wird von der ganzen Welt. Und auch die Evangelikale fallen jetzt weg von Israel. Das ist schockierend. Ein Tag der Verheißung für Israel, denn sie werden ihn annehmen, den sie dort bohrt haben, gekreuzigt. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Warum über ganz Israel? Weil Israels Glaubensbekenntnis ist immer mehrfach. Hör, Israel, der Herr ist unser Gott. Ein Jude bekennt sich nicht persönlich zu Gott. Das Volk ist als Volk berufen und wird als Volk gerettet am Ende der Tage. Wir sind einzelne berufen. Ich glaube an Gott, den Vater und Jesus und so weiter. Siehe, ich bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ich habe einen Streit gefragt mit einem sehr netten Jude, Pinkus Lapid. Ein sehr netter, eine Frau ist was anderes. Bitte kommen Sie nicht nach Hause und sagen, David hat was gegen die Frauen. Ich liebe meine Frau sehr, ich liebe meine Mutter sehr, sie ist 100 Jahre alt und sehr rüstig immer noch und liest alle die Bücher, die ich sage, sie soll lesen. Ich glaube, die Frauen sind ein besseres Geschlecht als die Männer, weil ich die Männer besser kenne als die Frauen. Ja? Das ist, aber Pinkus kam zu mir, hat gewusst, er kriegt ein koscher Essen bei mir. Ich weiß, wie man Juden Essen bringt, er war ein frommer Juden. Wir hatten einen Streit über die Themen Erbsünde. Er sagt, es gibt keine Erbsünde. Ich habe ihn gefragt, was ist die höchste in Israel? Er sagt, Leben. Ich habe gesagt, was kriegt Adam und Eva? Die kriegen Tod. Und wie steht es hier? Ich bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich im Sünden empfangen. Wir wissen gar nichts über Davids Mutter. Nicht die geringste. Was bedeutet Erbsünde? Augustin in sein klassisches Werk, die Bekenntnis, die ich jedem empfehlen, sagt ein Kind, schreit, gib her, gib her. Und wenn dieses Kind nicht erzogen ist, an andere zu denken, bleibt es so. Und wenn erzogen ist, Juden umzubringen, wie er unter die Araber gegangen gäbe, ist, er wird ein Mörder im Herzen immer bleiben. Kinder müssen erzogen, an andere zu denken. Ein Säugling denkt nicht an andere, er denkt nur an sich, das ist Erbsünde. Wissen Sie das? Und dann sagt er, das süße, liebe Säugling, ja, man gibt ihm zu essen und dann ist er lieb und nett. Augustin ist tiefsinnig, viel tiefsinniger als wir Theologen wollten, aber viel, viel tiefsinniger. Siehe, dir gefällt Wahrheiten, die im Verborgenen liegt, im Geheim tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß. Das ist die Reinheitsgesetz. Perfil weiß, weißer als Weisheit, Ehebrecher und Mörder. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Wer hat dich zerschlagen? Seine Gebeine hat ihn geschlagen. Mein Schuld ist mein Schuld. Nicht das war Verführung von Bathsheba. Jedermann kann Nein sagen. Jede Frau kann Nein sagen. Jeder hat die Verantwortung. Das hat der große Psychotherapeut Viktor Frankl, über den meine Frau jetzt in Kirchberg redet. Er sagte, wir haben Verantwortung. Ja oder nein? Sogar ein SS-Offizier brauchte nicht Juden schießen. Wenn er sagt Nein, er wird ausgelacht, er wird aber nicht umgebracht. Das ist bewiesen. Jeder kann Ja oder Nein sagen. Und zu sagen, weil alle das machen, dann man ist in einer kollektiven Schuld. Aber es gibt keine kollektive Schuld, sagt Frankl. Jeder selbst ist verantwortlich. Ja oder nein? Frankl hat gesagt in Amerika, als er Gastprofessor in Harvard, hat er gesagt, Freiheitsdenkmal gut, aber Verantwortungsdenkmal braucht man als die Westküste. Verantwortung. Wir müssen entscheiden. Und weil andere das tun, bedeutet nicht, dass wir das tun können. Gott sieht und weiß. Jeder muss für den Richterstuhl kommen. Das steht deutlich geschrieben im Alten und Neuen Testament. Ich werde nicht gerichtet wegen meinem Vater oder Großvater, nicht weil andere was getan, sondern was ich tue, was ich denke, wer ich bin. Und es gibt keine Antwort auf so bin ich erzogen. Ich komme aus einer sehr schweren Umgebung. Viktor Frankl hat zwei sehr interessante eineiige Zwillinge gezeigt. Eine war ein berühmter Kriminologe, die andere war ein berühmter Krimineller. Beide haben die gleiche Gabe. Einer hat es positiv, die andere negativ. Jeder muss antworten, für was er tut. Und zu sagen, die anderen machen das, kommt man gleich ins Gericht mit die anderen. Verbirg dein Antlitz für meine Sünde, tilge alle meine Missetat. Da hast du gar nicht geguckt. Das ist dritte Klasse, was hier geschieht. David ist verzweifelt. Sicher, Gott sieht und weiß alles. Und das sagt er in Psalm 121. Und dann die Lieblingssatz von Christen, weil sie den Satz gar nicht verstehen. Schaffen mir Gott ein reines Herz. Wissen Sie, was ein reines Herz ist? Herz nicht bedeutet nicht Gefühl in der Bibel. Es ist Verstand und Gefühl. Das ist mein Wesen. Schaff mir ein reines Wesen. Das bedeutet, mach mich zu einem Engel. Vollkommen. Gibt jemand hier, der deswegen grüße ich die Leute, wenn sie reinkommen, zu schauen, ob die goldene Flügel oder silberne Flügel dabei habt ihr zu Hause die gelassen, ja? Na, ich habe das nicht gesehen. Schaff mir ein vollkommenes Wesen. Selig sind die reines Herzens. Alle, die selig bleiben, haben mit Jesus zu tun. Lernen Sie das. Nur in zweiter und so weitergegangen mit uns zu tun. Er erfüllt das alles für uns. Und das ist die Zentrale. Selig sind die ein vollkommenes Wesen ist. Er gibt mir einen neuen beständigen Geist. Gibt jemand hier, der nur an Gott denkt, nur an Jesus denkt und nur an seinen Nächsten und nicht an sich selber? Wenn er das behauptet, ist ein Heuchler, sondern Grab. Wir sind alle sündige Menschen. Wir denken an uns selber. Ich. Es gibt dieses Lied von Svoboda. Ich und doch mal ich. Und dann kommt er auf die Boden der Wahrheit. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Jetzt ist er auf die Boden der Wahrheit. Keine Vollkommenheit, keine beständige Geist. Sondern verwirf mich nicht, ich bin ein Verlorener. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass ich die Sünde zu dir bekehre. Das war die schwerste Auftrag, die ich je gehabt habe, pädagogisch und theologisch. Ich war angerufen von einem Top-Sicherheitsgefängnis in Freiburg, zu Schwarzen Kreuz zu reden, zu Mörder, Totschläge, die Mafia von Sizilien, Heroin-Händler. Und wie soll ich das machen? Es war ein Ungeheuer, wir müssen untersucht überall, dass wir keine Rauschgift reinbringen und so weiter. Und da komme ich habe viel gebetet. Jetzt gehe ich ein bisschen weg. Das ist erlaubt? Ja. Und ich habe viel gebetet. Wenn ich stehe, oben, höher als denen, kann ich denen nicht ansprechen. Wenn ihr dosiert zu den Kindern und Enkelkindern, das hilft niemand. Sie müssen auf die gleiche Stufe. Sünde zu Sündiger. So, was tue ich? Entschuldigung, jetzt seid ihr alle Mörder, Totschläger. Und Jaffin kam rein, schwingend mit den Armen und mit einem ganz dummen Gesicht, wie in mein neues Buch da, mit einem ganz dummes Gesicht, alle hören auf zu rauchen, alle gucken mich an, was soll das sein? Und dann plötzlich gucke ich den Mörder an und sage, ich bin ein Pfarrer, aber ich bin ein Mörder wie du. Und ich sage, ein Mörder, ja, lesen Sie die Bergpredigt, wer je sein Bruder gehasst hat, ist in Gottes Augen ein Mörder. Der je begehrt außer der Ehe ist ein Ehebrecher in Gottes Augen. In diesem Moment war ich nicht mehr erhört, sondern auf die gleiche Stufe, so sehr auf die gleiche Stufe, dass die kommen zu mir, der Mörder, kam in meine Gemeinde in Mannsheim, ich habe ihm das Mikrofon gegeben, was er gesagt war, 100 Jahre Predigt wert. Er hat gesagt, wie er getötet und wie er gehasst und wollte noch hassen. Und dann die Liebe Jesu in sein Herz gekommen ist. Ist jetzt ein Prediger Christi. Diese Prediger können Sie vorstellen, für meine Jugend, für meine Konfrontierten, ja? Die alle, die haben nur geguckt, einen echten Mörder haben sie und der Mann ist Christ geworden. Da haben sie gesehen, weil ich auf die gleiche Stufe war. Und die haben gesagt, Jakin ist bestens eingeführt in Gefängniskreisen. Das war die lieblingste Spruch in meiner Gemeinde. Ich war sehr glücklich darüber, ja. Wissen Sie, Abendmahl, wie wir das halten, ist absolut falsch. In Bild, nicht in Theorie. Denn hier bin ich jetzt erhoben. Schauen Sie, in pietistischer Württemberg ist man 2 Schritte höher als die Gemeinde. In hochkirchlicher Bayern ist man 4 Schritte höher. So wissen Sie, was ich getan, meine Gemeinde zu lehren, dass Christus, der ist kein Kreuz, dass Christus, wie es steht in Hebräerbrief, der hohe Priester und der geschlachtete Lamm, dass er alles tut und dass ich gar nichts tun. Man gewinnt den Eindruck, da ist die sündige Gemeinde, ich bin der Vermittler, das ist katholisch, und da ist Christus. So, einmal bei Abendmahl, ich mag gerne schockieren die Gemeinde, denn fängt sie an zu denken. Bei den Einsetzungsworte ging es runter und die haben geguckt, ja was tut der Pfarrer, geht er weg. Ich gehe mitten unter die Gemeinde, drehe mich um und mache ich die Einsetzungsworte. Und dann haben sie bildlich, denn der Bild ist prägend, gesehen, es geht alles um ihn, nicht um Jakin als Vermittler, sondern nur um ihn. Das wird ein guter Gedanke. Da erlaube ich Sie, das Plagiat, das zu machen, ja? Sehr erlaubt. Ja. Errette mich von Blutschuld. Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühmen. Ich will nur eines hier sagen über die Darstellung von David. Ein bisschen länger darf ich als die Stunde, oder? Auch im Schwabenland ist das erlaubt. Die berühmteste Darstellung von David kennen Sie alle, auch wenn Sie vielleicht nicht bewusst darüber. Das ist von Michelangelo, die ist eine berühmte Plastiken von die junge David, ein wunderschöner, einer hat mir gesagt, die Kunst gut versteht, ich habe geweint, dass ich die Schönheit dieses Bild, tiefer als dieses Bild, ist von Caravaggio. Caravaggio war ein zweifacher Mörder, aber ein leidenschaftlicher Mann. Caravaggio ist die wichtigste historische Maler der modernen Zeit, denn beide, Rembrandt, Rubens und Velázquez sind alle verpflichtet ihn. Ohne Caravaggio gibt die drei nicht. Er war ein Genie sondergleichen. Aber er war ein leidenschaftlicher Mann. Er hat immer ein Dolch bei sich. Das soll er nicht gehabt haben. Und er hat 2 Menschen umgebracht. Wissen Sie, wie Caravaggio David gemacht? Er macht sich selber als Goliath und schickte, der Papst ist sein Herausgeber, der die wichtigste damals, und er schickte ein Bild, David, und er schickt ein Selbstbildnis, jeder hat gewusst, wie er ausschaut, denn die wollen ihn alle verhaften, er schickt ein Bild von sich selber als die enthauptete Goliath. Noch tiefer geht die fleischliche Maler Peter Paul Rubens. Ich kann mich gut erinnern, wie ich einen Vortrag in Antwerpen, seine Stadt, der ist in 7 geboren, aber er arbeitet in Antwerpen, wie ich gesagt habe, Rembrandt ist der geistliche Maler, Rubens der fleischliche, er malt ständig nach der Frau und so weiter. Aber die Frau war schockiert, die war von Antwerpen, und sie hat recht. Denn die tiefste Darstellung, die ich kenne von David, ist nicht der siegreiche David, der junge, strahlende, sondern der alte David. Er ist ein Busehemd, zerrissene Busehemd. Und man sieht die ganze Last, die auf ihm liegt, von seinen Kindern und so weiter und alles, was mit Schuld. Und er versuchte, zum Herrn zu sprechen durch seine Lieder. Das ist die tiefste Darstellung von einem sogenannten fleischlichen Maler. Gottes Wege sind sehr verborgene Wege. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Und das tut der alte David. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Sehr einfach. Mein Vater war ein bekannter Jurist und er hat eine Gabe. Er sagte, die Juristen machen das Einfache kompliziert, ich mache das Komplizierte einfach. Und ich merke, dass die theologischen Professoren alles sehr kompliziert machen. Ich mache das einfach. Hab von meinem Vater gelernt. Zwar Brandopfer. Was ist Brandopfer? Sehr einfach gesagt. Sehr komplizierte Gesetze, aber sehr einfach. Der Priester legt seine Hand auf diese Tiere. Diese Tiere gehen stellvertretend für die Priester, für das Volk in den Tod und für die da Opfer sind. Die Blut, Leben ist im Blut und es wird so geschlachtet, dass das Blut rausgeht, das geht zu Gott. Alles wird verbrannt. Das nennt man Holocaust oder Brandopfer. Damit erkennt man Gottes Herrschaft über alles, was lebt und regt. Das kann David nicht für sich in Anspruch nehmen. Er ist ein Mörder. Das zweite, Gemeinschaftsopfer, geht so. Der Priester legt seine Hand auf den Tiere. Das Blut wird, das gehört Gott, die Beste, der Fettige, weil das ist, gab wenig Fleisch, wer im Nachkriegszeit hier erlebt hat, man würde gerne Wammel, fette Sachen kriegen, die geht zu Gott. Es gab Priester wie Elis Kinder, auch Samuels Kinder, die Beste genommen, auch Saul hatte Fettschwanz und das war Gott. Er hat sich an Gottes Stelle, und die kommen ins Gericht, weil sie haben sich an Gottes Stelle gesetzt. Dann kriegt der Priester und die gemeine Volk kriegt der Filet und der Schnitzel, weil das gilt als die niedrigste Essen, weil das sättigt am allerwenigsten, ganz anders als heute. Hier wird gezeigt, ich nehme an, als Mitglied Gottes Volk, die Verheißungen, die Gott uns durch die Gebote gegeben hat, Sinai. David kann Sinai nicht für sich nehmen. Er ist Ehebrecher und Mörder, zwei von die 10 Gebote. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wird zu Gott nicht geachten. Das hat nicht mit Depressionen, das hat mit Buße zu tun. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht beachten. Das bedeutet eine Erkenntnis. Wenn ich gehe in eine Predigt, ist nicht für meine Schwiegermutter, ist es für mich. Wissen Sie, wer das vielleicht am tiefsten verstanden war? Rembrandt. Die Alte Pinakothek, unser Heimatmuseum bei München, in München, die Alte Pinakothek, scheint Rembrandt, ein junger Mann, er ist 40 Jahre alt, für mich jung, der hat Jesus gerade gekreuzigt und er schaut uns an um Anerkennung. Das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Ich habe ihn gekreuzigt. Nicht die Juden, nicht die Heiden, sondern ich. Sicher, die Juden und die Heiden wissen alle mit Schuld, aber ich und so sind die besten Passionslieder. Und das führt durch ein richtiges Predigt, es führt uns zum Kreuz, es führt uns zum Buße, zur Erkenntnis, ich brauche Christus. Und wenn wir glauben, dass wir gerecht und wir sind in Ordnung und die Probleme sind die Welt und mit der Jugend oder was, dann kommen wir nicht zum Himmelreich. Ich bin der Gottesmörder. Ich bin mein schlimmster Feind. Jesus ist mein bester Freund. Wenn man das wirklich weiß und versteht, fängt man an, ein richtiger Christ zu sein. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. David gibt ein Beispiel. Leider haben wir sehr schlechte Beispiele jetzt im Moment in Israel. Das wird sich ändern. Das bedeutet, dass Israel nicht ein weltliches Ding ist. Es ist ein weltliches Ding, aber es ist eine Dinge von Gott erwählt. David ist auch von Gott erwählt und ist Ehebrecher und Mörder. Das hat mit Gottes Wege zu tun. Er kann seine Wählung nicht bereuen und vergessen Sie niemals das letzte Bekenntnis Jesu. Petrus, der Zionist, fragt ihn, wann kommst du wieder, dein Reich für Israel aufzubauen? Reich für Israel. Jesus sagt nicht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er bejaht das und sagt, nur Gott weiß Tag und Stunde. Das bedeutet, dass Reich Gottes in Israel wird aufgebaut zu seiner Zeit, auch wenn Israel, wie David, wie wir alle, ein weltliches Ding ist. Dann werden dir gefallen Rechtopfer, Brandopfer und Ganzopfer, wenn die Mauer wiederhergestellt, wenn Buße getan wird. Denn die Beispiele von oben, Gott sei Dank haben wir jetzt relativ fromme Leute in die zentrale Stelle in Deutschland. Das ist ungewöhnlich. Das war nicht der Fall für 5 Jahre. Aber so ist das. Gott sei Dank. Denn sie sind die Beispiele. Wenn der König ein Ehebrecher und Mörder ist, dann kann jeder ein Ehebrecher und Mörder. Je mehr Verantwortung wir haben, je mehr die Schuld bei uns gesehen wird. Der große Komponist Bruckner, ein frommer Katholik, hat sich zum Nervenzusammenbruch gearbeitet und man ging in das Krankenhaus zu ihnen und sagte, Anton, warum arbeitest du so? Er sagte, weißt du, wenn ich für den Stuhl Gottes stehe, er wird fragen, warum habe ich diese Gaben gegeben, dass du faulenzen sollst? Wird Gott verlangt, was er uns gegeben hat. Dann werden dir gefallen Rechteopfer, Brandopfer und Ganzopfer, dann wird man Stier auf deinen Altar opfern. Buße ist der Wegweisung. Es ist die Wegweisung zum Christus. Als Augustin im Sterben lag, hat er die 6 Bußsamen David an die Wand gehängt und den Tag um Tag gebetet. Ich habe meine Frau angeordnet, wenn ich nicht mehr reden kann, dann wird die 6 Bußsamen David an die Wand gehängt. Ich werde von Lassus, der große Münchner Komponist, der diese Psalmen, wer kennt Lassus' Auslegung, die 6 Bußsamen, wunderbare Musik, tiefsinnige Musik. Das wird gespielt und ich werde diese Psalmen dazu beten. Das ist die Wegweisung zu unserem Herrn. Der Weg geht auf Buße, auf den Knie, unter dem Kreuz und kennt dich. Ich habe es getan, ich habe dich gekreuzigt. Du bist mein Löser, du bist meine Zukunft. Gott sei Dank, Amen. Wir heben uns zum Gebet. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein, Herr Jesus, von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel für dir getan. Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest, siehe, ich bin aus Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, siehe, dir gefällt Wahrheiten, die im Verborgenen liegt. Wer wirft mich nicht von deinem Angesicht und nimmt deinen Heiligen Geist nicht von mir? Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Amen. Ich habe mich zu entschuldigen, dass ich das schwäbische Gesetz gebrochen, dass ich mehr als eine Stunde gepredigt habe. Ja, okay. Jetzt sagen Sie was oder singen wir, dann sage ich was über die Bücher.